Schon vorbei?
Nee, geht weiter. Ah. Welche Firma hat keine Möwe als Logo? Also wir gehen jetzt mal so ein bisschen in eine andere Branche.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen zurück bei Reingezwitschert, liebe Vogelfreundinnen und Vogelfreunde. Die dritte Folge für 2025. Es ist mittlerweile Februar geworden. Der Januar ist schon hinter uns. Diesmal kürzester Monat, also immer kürzester Monat, aber diesmal auch kein Schaltjahr wie letztes Jahr. So, Martin, du sitzt mir gegenüber und bist bereit hoffentlich.
Ich bin bereit. Kurze Frage, was war deine letzte coole Vogelbeobachtung?
Ich habe gerade auf dem Weg zum Studio noch einen Habicht gesehen.
Ah, ja, vom Habicht hätte ich jetzt auch berichtet. Den habe ich letztens aus dem Küchenfenster beobachtet.
Hat er einen Vogel geholt?
Nee, er ist immer hin und her geflogen, aber es war nie was dabei.
Okay.
Ja.
Und damit steigen wir, würde ich sagen, direkt ein hier in unsere Folge, in die Folge Nummer 44. Wir haben bei der letzten Folge gar keinen Vogelfakt gesagt.
Weißt du noch den Vogelfakt für die Folge 43 aus dem Kopf?
Ja.
Oder fangen wir doch mal damit an, was ist denn der Vogelfakt 44?
Das weiß ich auf jeden Fall aus dem Kopf, weil da hat mich geärgert, dass es nicht der Vogelfakt 43 ist. Weil 44 Paradiesvogelarten gibt es auf der Welt und die sind vor allem Papua-Neuguinea verbreitet. Das wäre für unsere letzte Folge natürlich sehr passend gewesen. Mhm. Und bei 43 habe ich aber auch was rausgesucht. Das bringe ich jetzt einfach hier in der Folge. Und zwar sind 43% der 259 in Deutschland regelmäßig brütenden Vogelarten stehen auf der roten Liste. Also damit fast jede zweite Vogelart. Das ist die Fassung von 2021.
Also sind entweder auf der Vorwarnliste oder
genau,
in
stark
Form
gefährdet.
Oder,
ja. So sieht's aus. 43% schon traurig.
Ja, und auch, ich glaube, in der Vogelgruppe, die wir heute vorstellen, gibt es vereinzelt gefährdete Arten in Deutschland. Dazu dann aber später mehr.
So ist es. Bevor wir jetzt zu der Einsendung der Folge kommen, noch eine kleine Sache, die auch per Mail kam. Und zwar, Martin, ich weiß nicht, ob du die Mail gelesen hast, haben wir von Podius eine Nachricht bekommen.
Ja, habe ich gesehen. Ich dachte erst, das wäre Spam.
Und das ist eine, ich weiß gar nicht, eine Agentur, ein Unternehmen, was auch immer, das stellt Podcast-Charts zusammen. Und unser Podcast ist auch in den Charts dabei. Also wir gehören zu den paar hundert, die da auf dieser Rangliste stehen. Und zwar sind wir in Deutschland auf dem Platz 353. Klingt jetzt erstmal ziemlich weit hinten. Aber es gibt unfassbar viele Podcasts und das ist alle Kategorien. Also da können wir uns, glaube ich, freuen. Und in der Kategorie Freizeit stehen wir sogar auf Platz 20 in 2024.
An der Stelle vielen Dank an euch, unsere treuen Zuhörenden und alle, die neu dazukommen.
Genau, empfehlt uns weiter, dass wir auch nächstes Jahr davon berichten können.
Ja, und das ist eine schöne Überleitung zu unserer Einsendung, die wir diesmal von Gerda über Spotify bekommen haben. Zum Thema friedlich am Futterhaus, Buntspechte und Meisen. Ich lese mal vor. Gerda schrieb, Buntspechte sind auch Nesträuber. Ich denke, das wissen einige von euch, vielleicht auch noch nicht. Sie fressen nur Küken. Nee, anders, sorry, ich muss nochmal ansetzen.
Sie fressen nur Küken, wäre brutal. Mach einfach weiter, ist doch schön.
Also, Gerda schrieb, Buntspechte sind auch Nesträuber. Fressen sie nur Küken oder warum fressen an Futterstationen teils Buntspechte und zum Beispiel Blaumeisen friedlich beieinander? Fabian.
Ja, also erstmal danke für die Frage, Gerda. Und Buntspechte sind, ja, kann man sagen, Allesfresser. Also sehr viel pflanzliche Kost, vor allem im Winter, sowas wie Samen oder Nüsse. Aber auch, und die graben sie da teilweise auch unter den Baumrinden, irgendwie Maden von Käfern oder ganz viele Insekten und andere Arthropoden, also andere Gliederfüßer wie Spinnen und sowas. Aber zur Brutzeit gehen sie sehr auf proteinreiche Nahrung, also auf tierische Kost. Und gelegentlich fressen sie auch Jungvögel, wie du das schon gesagt hast. Also die gehen auch an Nistkästen, hacken die so ein bisschen auf und holen sich dann die Eier oder die Küken raus. So, die Frage ist jetzt, warum, wenn sie nebeneinander im Futterhäuschen, der Buntspecht dann nicht die Blaumeise zerhackt. Also das liegt daran, dass er zwar in der Brutzeit vor allem auf diese sehr proteinreiche und für ihn erreichbare Nahrungsquelle zugreift. Also besonders Höhlenbrüter sind betroffen, also auch Arten, die sich irgendwie in seinem Lebensraum aufhalten, für die er übrigens wahrscheinlich auch die Höhle gezimmert hat, könnte man sagen. Aber er jagt jetzt nicht aktiv nach lebenden, erwachsenen Vögeln und zerhackt die dann.
Ja, Gerda, wir hoffen, du bist mit der Antwort zufrieden und komm damit zu den Vogelnachrichten.
Die Vogelnews.
Und die Nachrichten, die Vogelnews, hast du uns heute mitgebracht, Fabian. Die Schlagzeile lautet, oder Der Titel lautet Der verschollene Prinz. Sensationsschnappschuss eines deutschen Fotografen. Ich bin gespannt.
So ist es. Und zwar ist es im März 2024 passiert. Da war ein deutscher Fotograf namens Tom Virus mit dem WWF zusammen auf Expedition nach New Britain. Das gehört zu Papua-Neuguinea, also auch passend wieder zur letzten Folge. Beziehungsweise von dort aus war es immer noch irgendwie 8 Stunden mit dem Schiff. Also es war so eine ganz spezielle kleine Insel oder kleines Archipel. Und dort hat er da im März, hat er diese Reise fotografisch begleitet und ist aber auch Naturfotograf und hat auch immer mal wieder auf allen möglichen Tierkram gehalten, der so vorbeiflog. Unter anderem ein grauer Greifvogel. Der war so 45 Zentimeter groß, hatte ein graues Gefieder, so leuchtend orangene Augen und Beine. Und dann hat er dann im Dezember irgendwann seine Bilder sortiert oder schon ein bisschen vorher und hat dann gemerkt, was ist das eigentlich für ein Vogel? Hat das bei iNaturalist hochgeladen, so eine App, wo Community basiert und auch mit KI Tiere bestimmt werden können. Und die KI hat gesagt, hier ist ein Prinzenhabicht. Mhm. Und der Prinzenhabicht, das ist eigentlich ein verschollener Vogel. Der wurde das letzte Mal, also entdeckt wurde er 1935 und das letzte Mal wurde er offiziell als Nachweis als Balk im Naturkundemuseum von New York auf 1969 datiert. Also so lange gab es keine offiziell belegten Nachweise mehr von diesem Vogel. Der steht auch auf so einer Liste von BirdLife International. Gibt es ein Projekt, wo so verloren gegangene Vögel gesucht werden. 140 Arten stehen auf dieser Wanted-Liste und eben auch diese Art. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich dieser Prinzenhabicht und damit hat der Tom Virus, herzlichen Glückwunsch an dich an dieser Stelle, diesen Vogel nachgewiesen. Und der gilt jetzt, also das Bild ist auch um die Welt gegangen und gilt jetzt auch als sehr Schirmvogel für dieses Projekt. Also fand ich eine sehr schöne Geschichte.
Schöne News. Ja. Muss ich glatt mal googeln nachher, weil ich gar keine Ahnung habe, wie der aussieht.
Sieht hübsch aus. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, schaut doch wie immer in unsere Shownotes. Da kriegt ihr den Originallink zu dem schönen Artikel von den Riff-Reportern. Auch eine coole, unterstützenswerte AutorInnen-Gemeinschaft.
Thema der Woche.
Kommen wir jetzt zum Hauptteil der heutigen Folge. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber es ist natürlich auch der Titel und der Beschreibungstext irgendwie der Folge. Es wird heute um diese Vögel gehen. Oh, direkt zum Urlaubsmeer-Feeling.
Ja, das ist die Assoziation, die wir, glaube ich, hier immer sagen.
Ja.
Aber inzwischen ist es auch so ein Heimatgefühl, weil die kommen ja auch in Berlin vor. Ich bin ja Berliner.
Das stimmt. Oh, erzählen wir noch nicht. Da kommen wir noch zu.
Ja, kommen wir noch dazu.
Ja, und bevor wir uns hier entspannen, bevor Martin sich hier entspannt. Martin, ich habe für dich als kleines Reinkommenspiel was vorbereitet und es ist auch schon gleichzeitig der Start ins Thema. Es gibt nämlich einen Quiz über Möwen.
Hm.
So.
Wir lieben ja Quizzes.
Ja, das tun wir. Und es gibt als, wenn du was falsch machst,
oh.
Oder sagen wir erstmal, wenn du was richtig machst, wir machen auch gleich mal eine Testfrage.
Okay.
Dann hörst du dieses Geräusch.
Der Wüstengimpel, der beliebte.
Und wenn du was falsch machst, dann hörst du diesen Vogel.
Okay.
Das ist nämlich die Großtrappe. Fand ich sehr passend für diesen Anlass. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einer Testfrage, um zu gucken, ob du das Prinzip verstanden hast. Welche Möwenart hat 1951 das erste Mal in Deutschland gebrütet? War das A, die Garnier-Möwe, B, die Nivea-Möwe oder C, die Schwarzkopf-Möwe?
Okay, ich finde alle drei Namen irgendwie cool, aber es war die Schwarzkopfmöwe.
Ja. So, okay, Prinzip ist verstanden, denke ich. Und damit starten wir in die erste offizielle Frage. Und zwar, welche Möwenart hat das nördlichste Verbreitungsgebiet? Es gibt Antwortmöglichkeiten, aber ich lasse dich mal kurz.
Ist es eine heimische Art? Kommt die bei uns vor?
Nee, also es gibt, glaube ich, Nachweise aus...
Arktisch, die Eismöwe?
Ich lese mal vor. Ist es A, die Kaschmirmöwe, B, die Seidenmöwe, C, die Elfenbeinmöwe oder D, die Silbermöwe?
Dann ist es die Elfenbeinmöwe.
Genau, Kaschmir und Seide war erfunden, Silbermöwe gibt es wirklich, aber die Elfenbeinmöwe. Das ist eine ganz weiße Möwe, die in der Arktis vorkommt, da auch an Kadavern frisst, die dann Eisbär hinterlässt. Also sehr spannende Art. Okay, so, weiter geht's. Hast du noch?
Bist du bereit? Okay. Ich bin bereit.
Was machen zwei Möwen auf einem Video, welches seit 2021 viral geht? Machen sie A, einen perfekten Synchronflug mit Looping? Machen sie B, ein Ablenkungsmanöver, während ein Artgenossen Pommes klaut und die wird dann nachher geteilt? Oder C, eine Möwe surft auf einem Artgenossen, also setzt sich im Flug auf deren Rücken? Also ich wiederhole nochmal, Synchronflug mit Looping, Ablenkungsmanöver mit nachher teilen oder setzt sich auf deren Rücken und surft auf einer Möwe.
Also das Möwenpommesfressen, das ist, glaube ich, gemeinhin bekannt, aber ich habe noch nie gehört, dass sie sich da gegenseitig unterstützen und ablenken würden. Deswegen würde ich das mal weglassen. Looping finde ich auch ein bisschen gewagt. Ich würde sagen, eine Möwe surft auf der anderen.
Ja, so ist es. Ich weiß nicht, kennst du das Video?
Nee.
Okay, dann werde ich das hier einmal dir zeigen. Es ist tatsächlich so, dass es in Großbritannien gedreht worden im April 21. Und da sind wahrscheinlich, ich glaube, es sind zwei Heringsmöwen. Also die eine fliegt, die andere erst noch so da drüber. Und dann setzt sie sich, die obere, also stellt sich eigentlich, stellt sich auf den Rücken der unteren und klappt die Flügel ein und sitzt dann einfach, oder steht dann einfach so auf ihrem Artgenossen. Ja, lustiges Video. Und hier die Regie nickt auch, also die kennt es auch. Okay, Frage Nummer 3. Welche Möwenart ist hier zu hören?
Puh, klingt ganz schön aggressiv.
Ist natürlich auch nicht so einfach. Also ich gebe dir mal Antwortmöglichkeiten. Ist es A, die Silbermöwe, B, die Mantelmöwe oder C, die Heringsmöwe?
Also es erinnert mich an die Silbermöwe, aber mir klingt das zu aggressiv. Deswegen würde ich einfach mal mit der größten Art der Gedanken mitgehen und die Mantelmöwe nennen.
Richtig. Sehr gut, Martin. Das ist die Mantelmöwe. Die Stimme ist so ein bisschen tiefer, ein bisschen rauer. Und ich fand es auch so ein bisschen bellend irgendwie zwischendurch. Mhm. Also die Mantelmöwe. Sehr gut. Martin, du schlägst dich nicht schlecht. Frage Nummer 4. Welche arktische Seltenheit wurde von einer Mantelmöwe schon mehrfach vor den Augen vieler trauriger Vogelbeobachter verspeist? Also wir bleiben bei der Mantelmöwe und es geht darum, welche arktische Seltenheit schon mehrfach vor den Augen vieler Ornis.
Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich meine nämlich auch Videos dazu gesehen zu haben. Also Möwen sind ja auch dafür bekannt, kleinere bis mittelgroße Vögel zu verschlingen im Ganzen. Und die Mantelmöwe ist ja wirklich riesig. Ich würde sagen, entweder ein Krabbentaucher oder ein Papageitaucher.
Ich sag dir den Tipp, danach waren auf jeden Fall alle.
Okay, dann war es der Krabbentaucher.
Genau, das ist nämlich der wissenschaftliche Name vom Krabbentaucher. Das stimmt. Mantelmöwen sind die größten. Die sind wirklich riesig. Nochmal ein Stück größer als Silbermöwen. Und wie Martin schon gesagt hat, die verspeisen auch regelmäßig Vögel, geschwächte Zugvögel, Küken, aber auch mal ausgewachsene Vögel einfach. Es gibt auch Videos, wie sie Kaninchen fressen. Also das ist ziemlich doll. Und dieser Krabbentaucher ist eben eine ganz besondere, ein kleiner Alk. So ein kleiner, wie so ein Pinguin sieht er aus, mini. Und es ist eine arktische Brutvogelart, die manchmal im Winter oder im Herbst zu uns kommt. Ich habe dir hier, Martin, dir kann ich auch noch ein Bild zeigen. Da, das war der Krabbentaucher.
Ja.
Im Schnabel der Mantelmöwe. Okay, weiter geht's mit Frage Nummer 5. Übrigens, diese Beobachtung hat sich, das ist auch das Bild, was ich Martin gerade gezeigt habe, das hat sich auf Helgoland zugetragen. Und darüber geht auch meine nächste Frage. Und zwar, welches Utensil bekommt man bei einer Pommes dazu, wenn man sich die an den Helgoländer Hummerboden holt? Welches Utensil bekommt man dazu? Ist es A, ein Megafon, B, eine Plastikmöwe oder C, ein Regenschirm?
Mein Gedanke war, bevor du die Antwortmöglichkeiten vorgelesen hast, ein Schirmchen. Also ich habe eher so ein Cocktailschirmchen gedacht. Aber in dem Fall würde ich sagen, den Regenschirm.
Das ist korrekt, schon wieder. Die Hummerbuden, das sind kleine Fressmeile auf Helgoland. Und da gibt es den Laden Zwei blaue Buden. Und da kriegt man zu seiner Pommes, wenn man damit den Laden verlässt, ist da nimmt man sich vorher so einen Regenschirm aus so einem Regenschirmspender und spannt den auf und geht dann mit der Pommes da drunter zu seinem Platz, damit nicht die nächste Möwe kommt und einem da die Pommes klaut. Also die sind da wirklich, die gehen aufs Ganze, diese Möwen da, muss man sagen. Okay, sehr gut, Martin.
Schon vorbei?
Nee, geht weiter. Ah. Welche Firma hat keine Möwe als Logo? Also wir gehen jetzt mal so ein bisschen in eine andere Branche, in die Industrie. Welche Firma hat keine Möwe als Logo? Ist das A, Hollister, B, Superdry oder C, Kleptomanics?
Also Hollister hat auf jeden Fall eine. Superdry hat, glaube ich, gar keinen Vogel drauf. Und Kleptomanics, also ich meine, Möwen sind ja bekannt als Kleptoparasiten, aber ich kenne die Firma gar nicht.
Kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist?
Möwen, also Silbermöwen vor allem bei uns machen das. Wie du es ja auch schon gesagt hast, sie klauen zum Beispiel Pommes oder die Fischbrötchen. Das heißt, sie klauen anderen Tieren, in dem Fall uns Menschen, die Nahrung, um dann davon zu profitieren.
Also was loggst du ein?
Ich logge ein Kleptomanics. Nee, Superdry. Superdry
wollte ich gerade sagen, du hast doch keinen.
Also kein. Genau.
Dann gibt's für dich.
So.
Das ist richtig. Superdry, eine japanische Schriftzeichen sind da irgendwie drauf. Hollister, eine Modemarke aus Chicago, die haben so eine Möwe. Und Kleptomanix aus Hamburg, die haben auch eine Möwe. Okay, weiter geht's. Bleiben wir in der Branche, wo ich mich auch gar nicht auskenne, aber trotzdem eine Frage dazu habe. Und zwar, welcher Fußballverein hat eine Möwe als Maskottchen? Ist das A, Werder Bremen? Ist das B, der Hamburger SV? C, Eintracht Frankfurt? Oder D, RB Leipzig?
Boah.
Also, welcher Fußballverein hat eine Möwe als Maskottchen? Bremen, Hamburg, Frankfurt oder Leipzig?
Also, da würde ich jetzt auch einfach mal ins Blaue schießen. Ich würde nicht sagen, Werder Bremen. Ach, keine Ahnung.
Sag irgendwas.
Hamburg.
Ja.
Okay.
Also, das Jahr war die Freude, dass ich die groß drauf aufschwiege. Hamburg hat einen Dino.
Aha.
Das war der Dino Hermann. Eintracht Frankfurt hat Attila. Das ist ein echter Steinadler. Mhm. Also, so wie Köln. Köln hat Hennes den Neunten, das ist ein Ziegenbock.
Okay.
Ich habe mich da ein bisschen verloren in der Recherche. Der übrigens jetzt letztes Jahr Vater geworden ist von 4 Edelziegen. Herzlichen Glückwunsch an dich, Hannes.
Wichtiges Zeichen.
Hennes den Vierten, den Neunten. Und RB Leipzig hat Bulli, ein roter Bulle, gesponsert von Red Bull. Und die richtige Antwort ist Werder Bremen. Früher Verdi, heute vor kurzem Toni, das neue Möwenmännchen-Maskottchen von Werder Bremen.
Guck an, wieder was gelernt.
So, kommen wir weiter mit der nächsten Frage. Womit machte ein 9-jähriger Brite europaweit Schlagzeilen? War das A, er brachte eine Möwe das Sprechen bei, B, mit seiner Fähigkeit, Möwen nachzuahmen, oder C, eine Möwe rettete ihm das Leben?
Ich habe auf Social Media schon solche Contests gesehen, wo Kinder Möwen nachmachen und ich würde deswegen B einloggen.
Und das
sehr
ist korrekt.
Unterhaltsam.
Das war in Belgien letztes Jahr im April eine Europameisterschaft, die vierte im Möwen nachahmen. Und es gab sogar drei Kategorien, Junior, Kolonie und Erwachsene. Und der Brite Cooper Wallace hat haushoch seine Kategorie gewonnen. Und ich spiele es mal ab, es war wirklich unglaublich. Er macht wirklich diverse Möwenarten nach mit diversen Ruftypen. Und den Sound habe ich mal mitgebracht, wirklich sehr unterhaltsam. Der Seagull Boy, so nennt er sich selbst.
Jubelnde Mannschaft.
So Spider-Man got bit by a spider and then he turned into Spider-Man and I got bit by a seagull and now I am Seagull Boy.
Ja, also sehr schön. Er wurde tatsächlich von einer Möwe gebissen. Das war der Anfang seiner Möwenliebe dann aber auch. Ja, okay. So, Schluss mit diesem bisschen unseriösen, aber sehr schönen Quiz, finde ich.
Sehr unterhaltsam. Vielen,
hast
vielen Dank
gut abgeschnitten,
für die
Martin,
Recherche.
Klatsch immer für dich.
Jetzt kommt Werbung.
Also Martin, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir hat die Begeisterung für Vögel tatsächlich vom Fenster angefangen. Ich habe Schwanzmeisen, Haubenmeisen hatten wir damals in Sachsen vom Fenster am Futterhäuschen. Also da hat es bei mir wirklich so Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, Vögel sind echt toll und ich glaube, so geht es vielen da draußen auch. Und für die, die es noch nicht machen, können wir das einfach als tolles Hobby empfehlen. Guckt raus vors Fenster, füttert eure Vögel und wie ihr damit anfangt. Das sagen wir euch heute.
Ja, vivara.de ist der Online-Shop für Naturschutzprodukte mit über 35 Jahren Erfahrung in der Herstellung von artgerechtem Wildvogelfutter. Ist Vivara spezialisiert auf hochwertiges Vogelfutter, aber auch auf Nistkästen und Futterspendersysteme. Unterstützt wird Vivara von renommierten Natur- und Tierschutzorganisationen europaweit, wie auch vom NABU, also von uns. Auf der Seite findet ihr Futter für jede Jahreszeit und Vivara ist übrigens auch Hauptsponsor der vergangenen Stunde der Wintervögel.
Für euch Zuhörenden vom Podcast gibt es jetzt die Möglichkeit, wie auch schon in der letzten Folge angekündigt, noch bis zum 28. Februar mit dem Code VOGELPODCAST15, alles groß geschrieben, ab einem Bestellwert von 49 Euro Rabatt zu bekommen. Ausgenommen sind ein paar Produkte wie Gutscheine oder Bücher, Ferngläser oder schon bereits rabattierte Produkte, aber alles andere könnt ihr einfach in den Warenkorb legen und am Ende des Bestellvorgangs den Code VOGELPODCAST15 eingeben.
Viel Spaß beim Shoppen.
Ende der Werbung. Ich habe zwei, drei weitere Fragen, die jetzt als inhaltlicher Einstieg in das Thema Möwen gelten. Und zwar, Martin, wer gehört nicht zur Familie der Möwen? Sind es die Raubmöwen, die Seeschwalben oder die Scherenschnäbel? Also gehört nicht zur Familie der Möwen?
Ich habe mich kurz dazu belesen. Ich meine, die Seeschwalben gehören dazu. Dann entsprechend auch die Scherenschnäbel, die auch Seeschwalbenverwandte sind. Deswegen würde ich sagen, die Raubmöwen gehören nicht dazu.
Das ist wieder korrekt, Martin. Also hervorragend. Zur Familie der Möwen gehören die Raubmöwen nicht, aber sie gehören zur Ordnung der Charadriformes, also der Regenpfeiferartigen. Und dazu gehören Raubmöwen, unsere Möwen, aber auch Brachschwalben, Algen oder Limikolen, wie sowas wie Rotschenkel, Alpenstrandläufer, Kiebitz und so weiter. Okay, Frage Nummer 10 mittlerweile. Wie viele Möwenarten gibt es denn weltweit, Martin?
Ach je.
Sind es A23? Ah, ja, ich glaube, die Antwortmöglichkeiten soll ja nicht unfair werden. B53 oder C73?
Ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich viele kryptische Arten, deswegen würde ich mal sagen 73.
Das ist leider nicht korrekt. Oh. Da muss ich die Großtrappe. Es sind 53 Arten, aufgeteilt in 9 Gattungen, überall auf der Welt. Bei uns in der Western Paläarktis sind 17. Okay, wie viele Möwenarten brüten denn in Deutschland, Martin? Sind das ungefähr?
Ich würde sagen, ohne jetzt zu zählen, irgendwas unter 10. 9 vielleicht? 10?
Fast. 10. Also 10 ist richtig. Okay. Super, nicht schlecht. Und jetzt letzte Frage für dich, Martin. Welche Möwe ist denn die häufigste in Deutschland? Ist es A, die Heringsmöwe? Also es geht um den Brutbestand.
Ja.
B, die Silbermöwe oder C, die Lachmöwe?
Also die Lachmöwe ist ja so die einzige, die auch im Binnenland häufig vorkommt. Ich würde sagen, die Lachmöwe. Dann die Silbermöwe, dann die Heringsmöwe.
Dafür kriegst du einen halben.
Oh.
Es ist richtig. Also Lachmöwe ist die häufigste Art mit 115 bis 160.000 Brutpaare. Danach kommt aber nicht die Silbermöwe, sondern die Heringsmöwe.
Ach, guck.
Die Heringsmöwe hat nämlich ungefähr 44.000 Brutpaare, hat einen Bestandsplus in den letzten 40 Jahren von 93%, während die Silbermöwe nur so ungefähr 20.000, also die Hälfte der Brutpaare hat, minus 29%. Das am Klimawandel liegt oder es irgendwie weniger Muscheln gibt, das ist schwer zu sagen. Die ist auf jeden Fall auf der Vormannliste. Hätte ich auch nicht gedacht.
Die Silbermöwe ist ja auch, glaube ich, eine von denen, die oft von anthropogenen, also von menschengemachten Nahrungsquellen zehrt und oft ja auch bei Fischkuttern hinterher ist und bei Mülldeponien.
Das sind aber auch viele andere Möwenarten. Also das sind auch die Heringsmöwe, das sind auch Sturmmöwen.
Ja, aber dass Mülldeponien vielleicht nicht mehr offen gestaltet werden, so wie früher.
Möglicherweise, ja. Also, ihr habt schon gehört, es gibt einige Möwenarten, mindestens 10, die bei uns brüten. Dazu noch hier und da mal eine ganz seltene arktischer Gast, wie die Polarmöwe oder die Eismöwe oder auch meine Schwalbenmöwe, ist was ganz Spezielles. Und wie unterscheide ich die jetzt? Die sehen ja sich schon sehr ähnlich und ich würde sagen, das ist schon auch eine Königsdisziplin in der Vogelkunde. Und dafür würden wir euch den Tipp ans Herz legen, oder ich habe so eine grobe Einteilung im Kopf. Die geht nach Größe und das passt auch zur Mauser. Also es gibt einmal die kleinen Arten, wie zum Beispiel eine Lachmöwe. Die ist also, so eine Lachmöwe ist viel kleiner als so eine riesige Silbermöwe. Und das ist eine Zweijahresmöwe. Das erkläre ich gleich. Dann so die mittleren Arten, sowas wie eine Sturmmöwe, eine 3-10-Möwe. Die brauchen 3 Jahre. Das ist eine 3-Jahresmöwe, bis sie adult sind. Also bis sie ihr Erwachsenengefieder haben. Und die großen Arten, diese Klopper, sowas wie Silbermöwe, Heringsmöwe oder sogar die riesige Mantelmöwen, das sind 4-Jahresmöwen. Das heißt, dieser Vogel geht vom Jugendkleid in ein, das Kleid nennt man erster Winter, dann kommt ein Kleid namens erster Sommer und dann wäre jetzt die Stelle, wo die 2-Jahresmöwen schon aussteigen, die kommen dann in Schlichtkleid, Prachtkleid, sind erwachsen. Aber bei diesen großen Möwen gibt's noch nach dem ersten Sommer, zweiter Winter, zweiter Sommer, dritter Winter, dritter Sommer, Schlichtkleid und Prachtkleid. Das heißt, wir haben 9 Kleider, bis die Vögel ihr adultes Prachtkleid anlegen. Ja.
Ne, und ihr kennt das wahrscheinlich von heimischen Gartenvögeln, Rotkehlchen zum Beispiel, wenn die das Nest verlassen, dann haben die noch so ein geschuppetes Gefieder. Ne, und das wandelt sich dann oftmals um innerhalb eines Jahres zu einem Erwachsenen, einem adulten Gefieder. Und bei Möwen ist das eben sehr viel komplexer. Und deswegen findet ihr auch in vielen Bestimmungsbüchern zu Möwen sehr viele Abbildungen zu den unterschiedlichen Gefiedertypen. Und das ist, glaube ich, etwas, wovor ich mich immer ein bisschen scheue. Also wenn ich jungen Möwen sehe oder welche, die noch nicht im adulten Gefieder sind, dann ja, nehme ich das einfach so hin.
Ja, und ich glaube, das ist auch, wenn man anfängt mit dem Thema, ein Tipp, den wir euch Zuhörenden geben können. Es ist, macht Spaß, es ist unglaublich knifflig auch, aber für den Anfang diese braunen, also ganz grob gesagt, die sind erst ziemlich braun mit einem dunklen Schnabel, diese Großmöwen, und werden dann langsam von Jahr zu Jahr oder von Kleid zu Kleid so ein bisschen mehr Weißanteil, immer ein bisschen heller.
So, aber wenn ihr jetzt Möwen bestimmen wollt, ihr seid im Feld und ihr habt da wahrscheinlich verschiedene Möwenarten, wie geht man am besten vor? Also ich glaube, am besten ist erstmal unterscheiden, haben wir eine erwachsene Möwe oder eine junge, die noch in einem Übergangsgefieder ist. Ne? Also ist es eine ziemlich braune Möwe, ja, dann seufzt man vielleicht.
Also ihr könnt dann lächeln und weitergehen oder ihr macht ein Foto und werdet zum Möwenquack, wie ihr möchtet. Aber wenn die Möwe schon ziemlich weiß ist oder fast ganz weiß und grau, dann gibt es ein paar Merkmale, auf die man achten kann. Das ist zum einen die Größe, das haben wir ja schon besprochen. Also es ist super klein, gibt es auch die Zwergmöwe, die ist aber sehr selten. Aber so, sage ich mal, normale kleine Möwe sind sehr häufig Lachmöwen. Dann gibt es diese mittleren, das wäre so eine Sturmmöwe beispielsweise, sind auch nicht super häufig, aber auch nicht selten. So, und dann gibt es diese großen, dann wisst ihr schon mal, es ist irgendeine Großmöwe. Also irgendwas von dem Repertoire Silber, Herings, Mantel, Mittelmeer, Steppen, also solche Möwen. Die sind dann nicht so leicht. Und dann achtet ihr jetzt auf folgende Merkmale bei diesen großen Arten. Also ein gutes Merkmal ist einmal die Beinfarbe. Hat die gelbe Beine, hat die fleischfarbene Beine, zum Beispiel fleischfarbene hat die Silbermöwe vor allem. Gibt da, kann auch mal ein bisschen gelblich aussehen, aber das ist schon mal ein gutes Merkmal. Dann, ich weiß nicht, worauf guckst du, Martin, wenn du so eine große Möwe siehst, die erwachsen ist?
Also ich gucke meistens auf die Flügelspitzen. Da hat man ja so weiße kleine Flecken, die oftmals auch ein Unterscheidungsmerkmal sein können. Steckt da aber auch nicht wirklich tief drin. Aber ja, meistens gucke ich auf die Beinfarbe und auf die gesamte Gestalt zum Beispiel.
Genau, die gesamte Gestalt ist auch wichtig. Also manche, zum Beispiel Steppenmöwe, hatten sehr langen Schnabel vergleichsweise, so eine volle Brust, während so eine Silbermöwe irgendwie im Gesamtbild, sag ich mal so, eher die normale Möwe ist. Und was ich auch super, also was ich mit das beste Merkmal finde, ist eigentlich, wenn die Möwe sitzt zumindest oder wenn man die von oben sieht, der Grauton. Mhm. Also die Flügel sind ja nicht weiß, sondern meistens so irgendwie entweder mittelgrau oder dunkelgrau, und das ist ein super Merkmal. Also wenn es dunkel ist, wenn es wirklich fast so Richtung Schiefergrau, Richtung Schwarz geht, das habt ihr bei Mantelmöwen und Heringsmöwen, während sowas wie Silbermöwe oder Steppenmöwe oder auch Mittelmeermöwe eher vergleichsweise hellgrau ist. Und dann ist es die Kombination aus Grauton und Beinfarbe, die euch eigentlich ziemlich viel dann schon sagt, bei einer adulten Möwe zumindest, bei einer Erwachsenen, was für eine Art ihr habt.
Auch die Schnabelfarbe ist ganz wichtig bei bestimmten Möwenarten, zum Beispiel wenn ihr die schwarzköpfigen Möwen unterscheiden wollt. Es gibt ja theoretisch drei Arten bei uns, auch wenn die Zwergmöwe recht selten ist. Aber es gibt noch die, neben der Lachmöwe, die Schwarzkopfmöwe. Wenn man da auch auf den Schnabel schaut, dann kann man da Unterschiede sehen. Also entweder ist der schwarz bei der Zwergmöwe oder rot vornehmlich bei der Lach- und bei der Schwarzkopfmöwe.
Genau, bei der Schwarzkopfmöwe ist super, super rot und ganz, ganz schwarzer Kopf. Also solche besonderen Merkmale natürlich bei den kleineren Arten auch sehr, sehr wichtig.
Interessant ist übrigens auch, bei den Großmöwen, die haben ja in der Regel gelbe Schnäbel, aber die haben ganz oft so einen roten Fleck. Und den hast du auch in den vergangenen Episoden oft schon erwähnt, in anderen Zusammenhängen. Das ist ja der sogenannte Gunnisfleck. Vielleicht willst du noch mal kurz erklären, was dieser Gunnisfleck eigentlich ist.
Ja, und was zur Hölle ist dieser Gunnisfleck? Richtig, also bei diesen Großmöwen, die haben oft so einen großen gelben Schnabel und auf dem Unterschnabel ist so ein roter Fleck. Und der ist an der Stelle, wo so eine Kante ist. Das nennt sich Gunnisfleck. Also an der Stelle, wo professionell gesagt die beiden Unterschnäbeläste sich so treffen und da so eine kleine Kante ist, da ist eine rote Färbung. Und um die geht's. Sogar teilweise auch ein Bestimmungsmerkmal, wie ausladend ist dieser rote Fleck. Spannend ist daran, dass es Untersuchungen, Verhaltensuntersuchungen gibt von Tin Bergen, ein berühmter Verhaltensforscher, dass junge Möwen auf diesen roten Fleck gepolt sind. Also, oder auf diesen Fleck, muss man eher sagen, weil die Farbe, das hat sich nachher herausgestellt bei weiteren Untersuchungen, die Farbe ist gar nicht so das Entscheidende, aber dieser Fleck am Schnabel, also wenn die Küken das sehen, wird bei denen so ein Reflex ausgesucht, dass sie dahin picken und nach Nahrung verlangen. Sehr spannend, finde ich.
Ja, und was fressen die denn eigentlich so? Also Thema Nahrung, wenn wir schon mal dabei sind.
Neben Pommes und
Pommes,
Fischbrötchen,
ne? Und Fischbrötchen. Ja. Also es sind, die meisten Arten sind ja so küstennahe, also Bewohner der Küsten oder der Meere oder großer Seen und Gewässer. Und in der Regel ist die natürliche Nahrung auch, besteht aus Fisch, aus Krustentieren, also Krabben, Garnelen und so weiter, aber auch Aas, also viele der großen Möwen, wie du es ja auch schon erwähnt hast, knabbern also auch an toten Schweinswalen an der Ostsee oder an toten Robben an der Nordsee. Also da gibt es ganz verschiedene. Wir haben auch schon den Kleptoparasitismus erwähnt, also ne, die Pommes und die Brötchen. Und da finde ich den Fakt übrigens ganz interessant, dass nachweislich Möwen, die Pommes selber verzehren, das nicht an ihre Jungen verfüttern, sondern dafür dann tatsächlich natürliche Nahrungsressourcen nutzen.
Wegen, so ein Kram geben wir nicht an uns.
Genau, also Fastfood nicht für die Kinder schon. Und ja, vielleicht habt ihr das auch beobachtet im Sommer oder im Frühjahr auf Feldern, die gerade bestellt werden oder beackert werden, dass dort auch große Ansammlungen von Möwen zusammenkommen. Hauptsächlich kenne ich Lachmöwen. Kennst du noch andere?
Nee, auch Großmöwen. Ja. Und die suchen dann tatsächlich, also einmal als Ruheplatz, die fliegen auch gerade im Winter, machen die so artübergreifende Schlafplätze, aber die fressen auch ganz gerne zum Beispiel Regenwürmer. Oder wenn sie dann in der Luft wuseln, gerade zu Zeiten, wo Ameisen fliegen, also wenn die Ameisen so Geschlechtstiere, dann fliegen die auch rum. Und da fressen die auch ganz viele Ameisen. Also Fluginsekten gehören auf jeden Fall auch zum Speiseplan. Also sehr vielfältig, merkt ihr.
Vielleicht noch ein Thema Gefährdung. Also Möwen sind ja, ausgenommen von der 13 Möwen, sind das ja eigentlich Bodenbrüter. Ne? Also die vor allem an Gewässern oder an Gewässernähe brüten am Boden.
Ja. Das heißt, auf den Kolonien auch, ne, machen sich so kleine Vegetations, paar Ästchen irgendwie auf kahlem Grund oder auf Kies oder auf Gewässerrändern und brüten dann darauf.
Das heißt, sie sind da wahrscheinlich ähnlich wie Wiesenvögel auch Prädatoren, also Beutegreifern wie Fuchs, Marder und so weiter ausgesetzt und entsprechend dann auch wahrscheinlich durch Klimakrise bedroht, wenn dann also Gewässer austrocknen.
Genau, wenn Gewässer austrocknen oder wenn Brutinseln beispielsweise, wenn sie sie brüten gerne auf Inseln und wenn da der Wasserstand steigt durch die Klimakrise und dann werden letztendlich einfach die Brutplätze überschwemmt.
Also durch vermehrte Springtiden und so weiter, ne?
Ja.
Und deswegen findet man tatsächlich, wahrscheinlich auch, ist das einer der Gründe, dass man viele Möwenarten inzwischen auch in urbanen Bereichen findet, nämlich brütend auf Flachdächern. Und das kennt man nicht nur aus Berlin, wo sie zum Beispiel am Alexa, also in einem großen Einkaufszentrum, auf dem Dach brüten, sondern man kennt das auch aus, aus Kiel.
Ja, an der Uni Kiel gab es letztes Jahr, da haben fast 800 Lachmöwenpaare gebrütet. Gab da auch ziemlich einen Trubel, was machen die jetzt aus hygienischen Gründen, haben sich irgendwie alles vollgekackt, Kosten dafür waren irgendwie 50.000 oder so. Da guckt man jetzt gerade, wie man das versucht, so ein bisschen naturfreundlich zu gestalten, aber auch, dass die Uni weitergehen kann, weil die sind auch unfassbar laut. Also ich weiß nicht, ob ihr Lachmöwen, Kolonien sind unglaublich laut. Ich habe auch einen Ton mitgebracht. Ich spiele den mal ab. Da ist noch eine kleine Unke dabei, die so.
Ja, und natürlich ist nicht nur der Lebensraumverlust ein Problem, eine Gefährdung, sondern auch Überfischung. Also viele Möwenarten brauchen Muscheln, brauchen Krustentiere, brauchen Fische. Also auch das geht immer mehr zurück. Und was vielleicht einige von euch noch nicht wussten, die Vogelgrippe ist auch eine Gefahr für viele Möwenarten. Also vielleicht erinnert ihr euch an das Jahr 2023. Da hat das vor allem in Mitteleuropa die Lachmöwe betroffen und in Skandinavien dann auch die 13-Möwe.
Ja, und ein weiterer Punkt, die Überfischung und Verschmutzung unserer Meere spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also die Bilder, wo Möwen wo man eine Leiche am Strand findet, sie den Magen aufschneiden und es voller Plastik ist. Also ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben. Da kann also jeder von euch zu Hause was tun. Esst weniger Fisch, das tut auch den Möwen gut. Und achtet ein bisschen auf Müllvermeidung, besonders Plastikmüll.
Ja, also gerade jetzt zu Jahresbeginn ist ja die Guter-Fisch-Liste, die unter anderem auch vom NABU rausgegeben wird, veröffentlicht worden. Und inzwischen sind es nur noch 11 Meeresfischarten, die man mehr oder weniger guten Gewissens zu sich nehmen darf oder sollte. Ja, meldet auch gerne Möwen, wenn beringte Möwen da sind. Also auch das hilft der Wissenschaft zu sehen, welche Orte Möwen aufsuchen und welche Gebiete vielleicht geschützt werden müssten.
Und wir kommen auch schon zum Ende des Hauptthemas, dass wir euch so einen kleinen Einblick in die faszinierende Welt der Möwen geben konnten. Also ihr merkt, die Bestimmung, das ist nicht so ganz einfach, das ist knifflig, aber es macht auch sehr viel Spaß, ist sehr faszinierend. Die haben komplexes Sozialverhalten, sehr, sehr freche und doch irgendwie spannende Tiere, die fürs Ökosystem auch sehr wichtig sind.
Nabu-Gezwitscher.
Kommen wir jetzt zum Nabu-Gezwitscher in eigener Sache. Martin, da hast du uns was mitgebracht.
Ja, wir wollen nochmal aufrufen. Bald wird gewählt. Es sind noch 2,5 Wochen. Dann ist es soweit, die Bundestagswahl findet am 23.02. statt. Naturschutz ist auch politisch. Und ja, ihr dürft euch informieren, bevor ihr wählen geht und eure Stimme abgebt. Der Nabu hat natürlich zur Bundestagswahl Forderungen an die Politik aufgestellt und gibt euch einen Überblick, wie die Parteien zu den Themen stehen. Und das könnt ihr alles sehen in unserer Orientierungshilfe unter nabu.de/Bundestagswahl. Und damit kommen wir auch zu unserer letzten Rubrik schon, nämlich dem Vogel des Tages, den wir uns erstmal anhören.
Wir hören mal rein.
Tschüss. Ich glaube, dieser, wo sich die Stimme überschlägt am Ende, kann man schon erkennen, zu welcher Vogelgruppe es gehört. Es passt natürlich zur heutigen Episode.
Na klar. Es ist natürlich eine Möwe, so viel sei schon mal verraten. Und ihr habt den Namen letztendlich gerade auch schon gehört, und zwar den englischen Namen. Die ist benannt im Englischen nach ihrem Ruf, und zwar heißt sie Kittiwake. Und das, wenn man so ein bisschen sich das vorstellt, so Kittiwake, Kittiwake, dann hört man das auch. Und ihr lateinischer Name. Das gebe ich auch noch mit als Tipp. Der ist Rissa tridactyla. Und dieses Tridactyla heißt dreizehig. Die hat tatsächlich so eine verstummelte Hinterzehe und hat quasi nur drei Zehen. Mhm. Das ist ein sehr guter Tipp.
Es ist ein Meeresvogel, Surprise. Und das ist eine Möwenart, die den großen Teil ihres Lebens und des Jahres auf der Hochsee verbringt und gar nicht an Land.
Da suchen sie nach Nahrung, ziehen auch Schiffskuttern hinterher. Aber wenn sie dann an Land kommen, kommen sie in Deutschland in der Regel, bis auf ein paar Ausnahmen, nur nach Helgoland. Brüten tun sie nämlich nur da, auf der Hochseeinsel. Das sind nämlich Klippenbrüter.
Ja, und ich glaube, jetzt haben wir schon sehr viel verraten.
Ja, denke ich auch.
Es ist die Dreizehenmöwe.
Eine sehr schöne, mittelgroße Möwe. Die Jungvögel haben auch so ein schwarzes W auf dem Rücken. Und zum Abschluss spielen wir euch den Sound nochmal ein.
Wenn ihr mehr über die heutige Episode erfahren wollt, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da zeigen wir uns in unserem Account noch ein paar mehr Infos.
Das zeigen wir nicht nur uns, sondern auch euch. Und da könnt ihr den Vogel des Tages auch nochmal bestaunen.
Ja, ansonsten abonniert uns gerne, lasst uns eine Bewertung da, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
Schreibt uns bei vogelpodcast@nabu.de, wenn euch irgendwas am Herzen liegt, Lob, Kritik, ihr Wünsche habt. Und wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit, ein bisschen was hier über die Möwen zu erfahren. Ein kleines Quiz mit Martin. Martin, hast du wirklich gut performt, muss man sagen. Und ja, macht euch einen schönen Tag. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.